Warning order. Warning order. Warning order. Following adoption by UN Security Council of resolution establishing UN peacekeeping in Middle East, instructions have been received from New York that OSCON, FinCon and SWETCON are to be prepared to move at very short notice from UNFISIP to establish such force.
Nicosia, 25. Oktober 1973, 23.30 Uhr. 19 Tage vorher begann der vierte Nahostkrieg. Trotzdem schlägt der Befehl, ein österreichisches, ein finnisches und ein schwedisches Kontingent zur Bildung einer neuen friedenserhaltenden Streitmacht im Nahen Osten abmarschbereit zu machen, wie eine Bombe ein. Die Ereignisse des Oktoberkrieges wurden zwar in Zypern aufmerksam verfolgt, aber außer einem Urlaubsreiseverbot kam es zu keinen Maßnahmen, die die Alarmbereitschaft der UNO-Truppen auf Zypern entscheidend erhöht hätten. Es herrschte weder erhöhte Bereitschaft noch Alarmzustand. Die allgemeine Lage auf der Mittelmeerinsel war ruhig und im Hauptquartier Nikosia beschäftigte man sich intensiv mit Plänen für eine Verringerung der UNO-Truppen.
Auch die Österreicher traf ein etwa zur gleichen Zeit einlangender Befehl aus dem Verteidigungsministerium in Wien unvorbereitet. Die bei UNFICIP eingesetzten Österreicher waren im Paphos-Distrikt auf 10 verschiedene Einsatzorte aufgeteilt und bis zu 3 Autostunden vom Kommando des österreichischen UNO-Bataillons entfernt. Dazu kam, dass wenige Tage vorher eine Ablöse aus der Heimat eingetroffen war. In wenigen Tagen eine weitere erwartet wurde. Und dass zu allem Überfluss das Bataillon im Zuge dieser Ablösungen auch in seinen Personalstärken um rund 24 Mann verringert werden sollte. Auch das österreichische Feldlazarett hatte gerade seine Tore geschlossen und war in eine Ambulanz mit nur einem Drittel der bisherigen Stärke umgewandelt worden.
Trotzdem meldeten sich sofort 170 Mann. Und auch in Wien ging es nun Schlag auf Schlag. Noch am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, wurde dem Ersuchen Generalsekretär Waldheims vor der Festsitzung der Bundesregierung zugestimmt. Um 22 Uhr des gleichen Tages flog ein Vorkommando von 42 Mann von Zypern nach Kairo. Am 27. Oktober folgten weitere 139 Soldaten und am 30. Oktober waren 205 Mann des neuen Austrian Battalion, der neu geschaffenen UNEF, der United Nations Emergency Force in Heliopolis bei Kairo versammelt. Zusammen mit den Österreichern waren auch 183 Schweden, 208 Finnen und 130 Iren verlegt worden. 30 Stunden nach dem Beschluss des Sicherheitsrates, zwischen Israelis und Ägyptern UNO-Streitkräfte aufzustellen, waren also die ersten 600 Mann an Ort und Stelle. Der damalige stellvertretende Kommandant des Ausbad UNEF, Major Friedrich Erl, schildert Einzelheiten.
Die Schwierigkeiten vielleicht liegen darin, dass die aus Zypern kommende Truppe mit den andere Lebensbedingungen vorgefunden hat. Es war ganz anders, ist bereits ein außereuropäischer Kulturraum. Auch muss man, dass die Klimabedingungen zu dieser Zeit bereits extrem waren. Wir hatten Temperaturunterschiede an manchen Tagen bis zu 30 Grad und auch die Sandstürme waren nicht zu verachten. Von Ismailia aus besetzten wir dann die ersten Positionen in der Zwischenzone auf dem Westufer des Suezkanals. Zuerst 3 Positionen, die wir von den Schweden übernommen hatten, und dann in weiterer Folge zogen wir immer weiter nach dem Süden, sodass wir bis zum Ende in dieser Phase 10 Positionen besetzt hatten.
Der Auftrag für die United Nations Emergency Force war in der UNO-Resolution 340 des Weltsicherheitsrates genau definiert. Hier heißt es:
Unverzügliche und vollständige Einhaltung der Feuereinstellung durch die Streitparteien und Rückkehr zu den am 22. Oktober 1973 innegehabten Linien. Bestmögliche Bemühungen zur Verhinderung der Wiederaufnahme jeglicher Kampftätigkeit. Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz in dessen humanitären Bestrebungen im Einsatzraum. Dazu kam noch die Übernahme der Versorgung der am Ostufer des Suezkanals eingeschlossenen Teile der ägyptischen Armee.
All diese Aufgaben wurden von der Truppe mit Zähigkeit, Hingabe und psychologischem Geschick Schritt für Schritt durchgesetzt. Der Mann wuchs mit der Aufgabe. Und die war nicht leicht, wenn man bedenkt, dass in Ägypten all das fehlte, was in Zypern zur Gewohnheit geworden war. Große Wohnzelte, Unterkunftsgeräte, Kühlschränke, geordneter Küchenbetrieb, Instandsetzungsmöglichkeiten.
Etwas besser wurde dann die Lage zwischen dem 9. und 14. November. Denn die Sowjetunion stellte uns einige Transportflugzeuge und von Wien kam weiterer Nachschub in Form von 184 Mann. Es kamen weiters über 60 Tonnen Gerät, was wir dringend bedurften, und auch 7 LKW. Bis jetzt hat sich nämlich das Bataillon immer nur mit einem einzigen ägyptischen LKW behelfen müssen. Weiters mit dieser Flugzeuglandung kamen 3 Funkfernschreiber, und mit diesen Funkfernschreibern erreichte das Bataillon einen großen Erfolg. Diese trugen wesentlich dazu bei, dass der Einsatz in diesem Raum klaglos funktionierte. Diese 3 Funkfernschreiber waren praktisch die einzige richtig funktionierende Verbindung in diesem Einsatzraum. Leider war es aber dann so, dass die Russen ihre Transporte einstellten, und nachdem die UNO nicht in der Lage war, in den nächsten Monat uns weiteren Nachschub heranzubringen, begann für uns eine sehr schwierige Zeit. Selbst das beste Improvisationstalent war nicht mehr ausschlaggebend. Aus dem Lande konnte man infolge der vorhergegangenen Kriegsereignisse nicht mehr viel erreichen. Es blieb uns ja gar nichts anderes übrig, als so gut es wie möglich uns über die Runden zu bringen. Viele unserer Leute hatten noch zu dieser Zeit noch keine richtigen Betten, noch keine richtige Schlafgelegenheit. Auch in der Küche wurde mit den primitivsten Mitteln gekocht. Dass die Öfen überhaupt brannten, verwendeten wir Petroleum, denn die Ägypter konnten uns nur nasses Holz liefern. Aber trotzdem, die Stimmung in der Truppe war ausgezeichnet. Und trotz all dieser Widerwärtigkeiten haben wir eigentlich die an uns gestellten Aufgabe zur Zufriedenheit unserer vorgesetzten Kommandos und Stellen in New York hervorragend gelöst.
Erkundungsfahrten nach der Verlegung aus Kairo in das vom Krieg stark zerstörte Ismailia und von dort aus in das Einsatzgebiet der Sinai-Wüste waren oft genug lebensgefährlich. Die teilweise noch nicht UNO-weiß gestrichenen Fahrzeuge wurden von hypernervösen Soldaten beider Seiten immer wieder unter Beschuss genommen.
Ich habe vorhin erwähnt, dass wir mit der Übersiedlung nach Ismailia gleichzeitig auch begonnen haben, Positionen in dem Niemandsland zu besetzen. Die ersten 3 waren insofern einfach, denn die haben wir von den Schweden übernommen. In weiterer Folge aber war es uns daran gelegen, weiter in das Niemandsland sich zwischen den beiden kämpfenden Parteien hineinzuschieben. Das war natürlich mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zum Teil lag es am Material, zum Teil an den schwierigen Anmarschstrecken. Und eine weitere große Gefahr, die uns drohte, war diese tausenden Minen, die überall herumgelegen sind und von denen selbst höhere ägyptische Militärstellen nicht wussten, wo sie verlegt waren. In diese Zeit fiel auch die erste Feuertaufe. Und zwar war es genau der 25.11., ich kann mich noch deutlich erinnern, als plötzlich die Telefone heiß rasselten in unserem Stabsquartier. Die Ägypter und die Israelis lieferten den ersten Feuerwechsel in unserem Bereich. Dieser Feuerwechsel ging dann faktisch weiter bis zum Abschluss des Vertrages über die Rücknahme der israelischen Truppen über den Suezkanal auf das Ostufer.
Es war der amerikanische Außenminister Kissinger, der bei der Genfer Nahostfriedenskonferenz ein Truppenentflechtungsabkommen zwischen Ägypten und Israel vermittelt. Am 18.01. wird das Abkommen bei Kilometerstein 101 über die Truppenentflechtung gemäß der Genfer Konferenz unterzeichnet. Vorgesehen ist der Rückzug der Israelis auf eine Linie zwischen dem Suezkanal und den Pässen der Sinai-Halbinsel Mittler und Gidi, die Beschränkung von Soldaten und Waffen auf ägyptischer Seite ostwärts des Suezkanals, auf israelischer westlich der Sinai-Pässe sowie eine von UNO-Truppen kontrollierte entmilitarisierte Zone. Die Truppenentflechtung beginnt am 25. Jänner und ist am 5. März 1974 abgeschlossen.
In der Zwischenzeit haben wir bereits den März erreicht, ein für uns wirklich sehr guter Monat. Wir verlegten nach den Süden, nach Suez, ebenfalls wieder in herrliche Häuser, soweit man in dieser Situation von herrlichen Häusern sprechen kann. Wir mussten selbst wieder alles herstellen. Besonders gravierend war hier die äußerste Wasserknappheit. Wir bekamen jeden Tag von den Bullen eigens das Wasser nachgeliefert. Aber gleichzeitig landete in Alexandrien ein Schiff mit 260 Tonnen Versorgungsgütern und Feldzeitgütern und wir zählten ab diesem Zeitpunkt wohl zu den bestausgerüsteten Bataillonen in der UNEF. Gleichzeitig im März machten wir auch den Sprung über den Suezkanal. Wir wurden drittlings der Straße zum Gidi-Pass in der Pufferzone eingesetzt und errichteten hier 7 Positionen. Mitten im Sande, einsam praktisch, wie die Beduinen dort hausend, abgesehen, dass wir uns keinen Wandertrieb leisten konnten.
Nachdem es den Israelis noch am letzten Tag des Krieges gelungen war, auch den höchsten Gipfel des Hermon-Massivs zu erstürmen, versuchten die Syrer immer wieder unter Verletzung des Waffenstillstandes diesen sehr günstigen Beobachtungspunkt zurückzuerobern. Im Frühjahr 1974 kommt es in einem gnadenlosen Abnutzungskrieg zum täglichen Einsatz von Artillerie, Panzern und Jagdbombern. Die syrischen Angriffe bleiben jedoch erfolglos.
In diese Phase fällt eine neuerliche Pendelmission des amerikanischen Außenministers Kissinger, der durch das israelisch-ägyptische Truppentrennungsabkommen ermuntert, nun auch ein Truppenentflechtungsabkommen zwischen Israelis und Syrern herbeiführen will. Am 31.05.1974 wird in Genf von den Kriegsparteien ein Abkommen unterzeichnet, das einen sofortigen Waffenstillstand, die Bildung einer Pufferzone mit einer Überwachungstruppe der UNO und beiderseits dieser Zone militärisch verdünnte Streifen vorsieht. Am selben Tag beschließt der Sicherheitsrat die Aufstellung von UNDOF, der UN Disengagement Observer Force. Für die Österreicher in der Pufferzone am Sinai beginnt die Operation Concorde.
8-mal mussten die Lastkraftwagenfahrer des Ausbad die 680 Kilometer von Suez zu den Golanhöhen bewältigen. In 4 Pendelfahrten mit je etwa 35 Kraftfahrzeugen wurden all die Aggregate, Betten, Zelte, Herde, Kühlschränke und Feldmöbel trotz schwieriger klimatischer Bedingungen aus dem glühend heißen Wüstensand der Sinai-Halbinsel in die steinige Einöde des Golan-Massivs transportiert. Mit Verlegung des Nachkommandos am 19. Juni 1974 hatte das Ausbad seinen Auftrag in Ägypten erfüllt.
Die vorausmarschierenden Teile hatten am 7. Juni 1974 die schwierige Phase der fließenden Truppenentflechtung im neuen Einsatzraum der Golanhöhen aufgenommen und sahen das für 25. Juni terminisierte Ende der Operation näher rücken. Trotz aller Kargheit und Unzulänglichkeit des durchschnittlich 800 Meter hoch liegenden Geländes, das alle Merkmale vulkanischen Ursprungs aufweist und mit dem Hermonberg auf 2800 Meter ansteigt, waren die Soldaten überzeugt, einen guten Tausch gemacht zu haben. Sie bezogen Camp Fawa südlich von Jarfa. Die schwierig zu befahrenden Straßen und Wege schienen ihnen dank der Beweglichkeit ihres Fuhrparks nichts anhaben zu können.
Am 25. Juni aber kam es zur Katastrophe. Unmittelbar vor Abschluss der Truppentrennungsoperation, aber ohne direkten Zusammenhang mit ihr, starben 4 junge österreichische UNO-Soldaten, als sie bei einer Verbindungsfahrt mit ihrem LKW auf eine Mine fuhren. Zugsführer Hans Hofer, Korporal Helmut Sturm, Gefreiter Walter Neuhauser und Wehrmann Alia Woloda waren die ersten Österreicher, die im Dienst für den Frieden der Welt ihr Leben ließen. Eine Gedenktafel an der Unglücksstelle unterhalb des Hermonrückens erinnert die Truppe an die Opfer.
Als die Särge mit den vier Gefallenen an Bord einer Sondermaschine in Wien-Schwechat eintreffen, erklärt Verteidigungsminister Lütgendorf in seiner Trauerrede unter anderem:
Diese vier jungen Soldaten haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie bleiben unvergessen für uns. Sie mögen richtungweisend sein. Sie mögen richtungweisend sein, aber auch für jene Staaten, Politiker, die zu befinden haben über den Frieden. Gott gebe, es werden die letzten Toten gewesen sein im Nahost. Unsere tiefe Anteilnahme bringen wir den Angehörigen entgegen. Ich kann Ihnen keinen Trost geben, aber ich kann Ihnen das eine versichern. Ihre Freunde, Ihre jungen Soldaten aus Ihren Familien bleiben im Bundesheer unvergessen.
Für die österreichischen Bataillonsangehörigen am Golan aber ging das Leben weiter. Sie bezogen neben dem Hauptquartier Camp Fawar mit dem inzwischen berühmt gewordenen Edelweißzug die Positions 12, Hotel Base, Hotel Süd und Hotel. Im Norden bezog die erste Kompanie die Positions 10, 14, 16 und 17. Im Mittelabschnitt besetzte die dritte Kompanie die Positions 30, 31, 32, 33, 34, 37 und 37a. Im Süden setzte sich die zweite Kompanie bei den Positions 20, 20a, 22, 23, 25, 28 und 21 fest.
Die Erfüllung ihres Auftrages im Dienste des Friedens ist für alle Soldaten am Golan schwierig. Die Angehörigen des Edelweißzuges aber versehen den härtesten Dienst. In einer Region knapp an der 3000er-Grenze kommt es oft genug zu Windgeschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern. 5 Meter hohe Schneewächten sind keine Seltenheit. Und wenn im Frühling dann endlich das Tauwetter einsetzt, bilden die vom Schmelzwasser mitgeschwemmten Minen täglich eine neue Gefahr. Trotzdem legen sowohl Syrer als auch Israelis großen Wert auf regelmäßige Patrouillendienste der Österreicher in diesem strategisch eminent wichtigen Gebiet. Der Gesamtauftrag von UNDOF lautet:
Überwachung des Waffenstillstandes und der Einhaltung der Bestimmungen des Truppenentflechtungsabkommens zwischen Israel und Syrien. Unterstützung humanitärer Maßnahmen. Sicherstellen, dass die Luftstreitkräfte beider Parteien ohne Behinderung durch die andere Seite bis zu den jeweiligen Linien operieren können. Die Ausdehnung des Einsatzbereiches von UNDOF, der United Nations Disengagement Observer Force, beträgt in Nord-Süd-Richtung 66 Kilometer, die Ost-West-Ausdehnung bis zu 8,5 Kilometer. Das AUSBAT kontrolliert dabei eine Fläche von 139 Quadratkilometern. Die täglich notwendigen Versorgungsfahrten machen für die erste Kompanie 53 Kilometer aus. Um den Edelweißzug am Hermon zu erreichen, müssen täglich bis zu 80 Kilometer in schwierigstem Gelände zurückgelegt werden. So legt etwa das Bataillon auf diesen Fahrten jährlich 2 Millionen Kilometer zurück. Die Zahl der Minen wird von Eingeweihten auf rund 800.000 geschätzt. Das Hauptquartier im Camp Fawar ist mit Funk und Fernschreiber mit den Außenstellen in Verbindung. Für UNDOF stellten bisher hauptsächlich 4 Staaten die Waffenstillstandsüberwachertruppen. Österreich, Peru sowie Versorgungskontingente von Kanada und Polen.
Das Hauptquartier liegt in der syrischen Metropole Damaskus. Ihr Kommandant ist der österreichische Generalmajor Philipp. Er sieht die Generalaufgabe so:
Die UNO kann keinen Krieg verhindern. Sie kann aber tägliche kleine Krisen verhindern. Sie kann praktisch die kleine Eskalation verhindern. Die Überwachung von Abkommen hinsichtlich Einhaltung von Räumen, in denen sich nur eine bestimmte Anzahl von Mannschaft, Bewaffnung und Gerät befinden darf, Durchführung von Patrouillen und Inspektionen und Vermittlungsrollen, wo es um Klärung an örtlichen Zwistigkeiten an Ort und Stelle sich handelt.
Der Alltag sieht prosaischer aus.
Um was geht's? Man muss miteinander palavern anfangen. Palavern kann man aber nicht, wenn der fleißig durch die Gegend werkt mit seinem Fahrzeug oder wenn irgendjemand etwas tut und man schreit von Weitem hin oder zeigt in einem Zettel, das ist gegen Paragraph 3 des Abkommens. Uninteressant. Sie müssen sich hinstellen und müssen ihn praktisch zum Jetzt steigt er ab und sagt, was wollt ihr, ich muss. Meistens verstehen sie einander gar nicht. Jetzt kommt es meistens dahingehend, dann da zum Beispiel sind die Österreicher vorher Soldaten sehr gut, aber auch andere, alle anderen, das ist ein Teil des Peacekeepings. Jetzt fängt man mit Zigaretten an. Nicht? Der eine bietet dem anderen eine Zigarette, meistens steigt der Syrer dann ab und dann kocht er einen Tab. Dann setzen sie sich zusammen hin und dann fangen sie zu palavern an. Er sagt, ich habe einen Auftrag, die anderen sagen haben, ich habe einen Auftrag. Dann entscheiden sie sich meistens sehr weise, holen wir unsere Effendis her. Jetzt kommt der Kompaniekommandant und der andere Kommandant. Und mittlerweile hat das Bataillon mich verständigt und jetzt beginnen sich die großen Effendis zu treffen. Und dann dauert, das kann dauern bis einen halben Tag, dreiviertel Tag. Ja, wir haben schon unsere Redirection Groups bis zu 48 Stunden draußen sitzen gehabt, um einen Pakt zu erzielen. Und dann unter dem Motto, manchmal der Gescheitere gibt nach, und wir waren sehr gern die Dummen, haben sich die anderen wieder zurückgezogen.
Das Nervenzentrum und quasi das Herz des österreichischen Einsatzes auf den Golanhöhen ist Camp Fowar. Ein Welfare-Offizier schildert.
Wir stehen hier am Beginn der Lagerstraße von Camp Fowar, das kleine rechte Haus, das man hier sieht mit dem rotes-roten Bindenschild, das Offizierscasino. Oben auf dem Dach die große Antenne für den Heimatfunk, der von unseren Soldaten hier in Anspruch genommen wird. Links mit der Nummer 14 das Haus des Betreuungsoffiziers. Gleichzeitig wohnt dort der syrische Schneider und Friseur, der zuständig ist, damit der Haarschnitt bei den Soldaten auch in Ordnung ist. Ein Stückchen weiter oben links sehen Sie das Haus mit dem roten Kreuz. Das ist die Sandstation, der Zahnarzt mit zwei Assistenzärzten, die auch die syrische Zivilbevölkerung versorgen. Rechts vorne ein Stückchen mit den großen Glasfenstern, die große Kfz-Werkshalle. Unsere Kfz-Mechaniker sind wirklich ausgezeichnet. Es gibt kein Fahrzeug, das länger als ein, zwei Tagen stillsteht. Das Gebäude rechts oben, ganz wo Sie den Rauch hervorkommen sehen, ist die Küche ausgezeichnet. Die Verpflegung wird von allen Soldaten, auch anderer Kontingente, sehr geschätzt. Die Mannschaftskantine ist unmittelbar daneben, ebenso das Unteroffizierscasino. Die Lagerstraße, diese Tonnen, die Sie hier sehen können, sind einzig und allein dazu da, leere Ölfässer gefüllt mit schweren Steinen, um die syrischen Zivilbevölkerung, die die Straße durchs Lager benutzen kann, und die Kraftfahrzeuge in ihrer Geschwindigkeit zu bremsen. Denn wenn die Syrer, wie sie es ja meistens tun, wenn die Fässer nicht hier stehen oder nicht hier gestanden sind, mit Höchstgeschwindigkeit durchfahren, ist das Lager immer 10 Minuten in Staub gehüllt. Und wir haben also Schwierigkeiten, zwischen den Kompanien Sichtverbindung herzustellen.
Der Welfare-Offizier, der mit den Golan News, die sich im Impressum als unabhängigste und auflagenstärkste Zeitung am Golan ausweisen, die Bataillonszeitung herausgibt, ist auch für den eher spärlich gesäten Freizeitbetrieb verantwortlich. Er sagt,
der Soldat, es sind 250 bis 280, die pro Rotation aus der Heimat alle drei Monate hierher am Golan neu eingeteilt werden, er kann in seiner Freizeit verschiedene Dinge wahrnehmen. Das heißt, er hat den Anspruch, drei Tage, dreimal während seiner Dienstzeit auf Recreations zu gehen. Das sind Touren, in denen er die Leute, in denen er das Land, Syrien, Israel oder auch Jordanien besichtigen kann und aufgrund dieser Reise einen besseren Eindruck von seinem Dienstort bekommt. Ferner steht den Soldaten eine Bibliothek zur Verfügung, die, und das möchte ich ganz besonders betonen, sehr stark benutzt und frequentiert wird. Die Bücher werden nicht nur im Camp selbst gelesen, sondern kommen auch an den rund 20 Positions im Bataillonsbereich zur Verteilung. Das heißt, die Soldaten müssen nicht die Bücher selbst hier aussuchen, sondern sie bekommen sie an die Positions direkt geliefert. Nicht zu vergessen die österreichischen Tageszeitungen, die uns von den Verlagen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt werden und die, das möchte ich besonders erwähnen, in einer Superleistung der österreichischen Post oftmals einen Tag nach ihrem Erscheinen bereits im Camp Fowar aufliegen und von den Soldaten natürlich als Nachrichtenmedium ganz besonders eifrig und mit großem Interesse studiert werden. Das beste Fernsehprogramm in dieser Gegend bietet das jordanische Fernsehen. Es ist das einzige Farbfernsehprogramm in der Region hier. Das syrische Fernsehen zeigt meistens nur arabische Programme, leider keine englischen. Und diese Programme, die arabischen, meistens in Untertitel, allerdings nicht mit Englisch. Hauptsächlich werden von uns dabei die Mickey Mouse und Trickfilme gesehen, die allgemein Anklang finden. Der Traum von 1001 Nacht im Orient wird spätestens beim ersten Damaskusbesuch nach Ankunft im Camp Fowar zu Grabe getragen. Das Nachtleben in Damaskus existiert nicht. So sehr die zwischenmenschlichen Beziehungen zur Zivilbevölkerung im Dienstbetrieb ausgezeichnet funktionieren, so sehr ist der private Bereich, wenn es um die Beziehung Mann-Frau geht, eigentlich unerwünscht, denn wir haben diesbezüglich keine guten Erfahrungen gemacht.
Die bei UNSO, der United Nations Truth Supervision Organization, eingesetzten Offiziere kommen aus 17 Ländern und sind mit Unterbrechungen schon seit 1948 im Nahen Osten eingesetzt. Das Hauptquartier der aus etwa 600 aktiven Offizieren und Zivilpersonen zusammengesetzten Spezialistentruppe ist Jerusalem. Österreich beteiligt sich an dieser Truppe seit Dezember 1967 und stellt derzeit 10 Offiziere und 2 Unteroffiziere, die im Hauptquartier in Jerusalem, in Kairo, in Beirut, in Damaskus und in Tiberias stationiert sind.
In UNSO sind nur Spitzenleute vertreten. Ob auf ihren Beobachtungsposten an der israelisch-libanesischen Grenze oder bei der Unterstützung von UNEF und UNDOF bei der Inspizierung der Zonen auf der Halbinsel Sinai und den Golanhöhen, müssen diese unbewaffneten Militärbeobachter die Staatsangehörigkeit, den Typ und die Flugformationen moderner Flugzeuge in großer Höhe identifizieren können. Auf dem Boden wird von ihnen die vollständige Kenntnis all dessen verlangt, was sämtliche Typen moderner Kampfpanzer betrifft. Sie müssen die Reichweiten und Kaliber sämtlicher Artilleriewaffen kennen, die überall und ständig auf den Schlachtfeldern des Nahen Ostens anzutreffen sind. Denn Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien über ein, wenn auch nur behauptetes Einschleusen einer größeren als der erlaubten Zahl von Panzern in eine Zone beschränkter Truppenpräsenz könnten gröbere Verletzungen des Truppentrennungsabkommens auslösen und sofort zu einer gespannten Atmosphäre führen.
Die Mitwirkung Österreichs an allen den genannten friedenserhaltenden Missionen der UNO erfordert personelle, materielle und finanzielle Opfer, die für ein Heer dieser Größenordnung als beträchtlich zu bezeichnen sind. Ständig sind etwa 50 aktive Offiziere und mehr als 150 aktive Unteroffiziere im Ausland. Kraftfahrzeuge und Funkgeräte kommen aus den Beständen des Bundesheeres.
Und von den Kosten des UN-Einsatzes, zum Beispiel in den 10 Jahren von 1964 bis 1974, die mehr als 330 Millionen Schilling ausmachen, hat die Weltorganisation von dem auf sie fallenden Anteil von mehr als 190 Millionen bis jetzt nur 2/3 an Österreich refundiert.
Und trotzdem haben die Einsätze des österreichischen Bundesheeres in Zypern, auf der Sinai-Halbinsel und auf den Golanhöhen weltweite Anerkennung gebracht. Den Dank für unsere Einsätze für den Frieden der Welt wird uns die Zukunft abzustatten haben. Wir können einstweilen nur derer gedenken, die bisher ihr Leben dafür ließen.